HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Herr Diefenbach, Ihre musikalischen Aktivitäten, die gehen natürlich weit über das Landesjugendjazzorchester hinaus. Sie arbeiten nämlich zum Beispiel auch im sinfonischen Bereich mit renommierten internationalen Orchestern. Sie arbeiten mit Chören, sie machen spektakuläre Crossover-Projekte. Über all das werden wir sprechen im heutigen Doppelkopf hier in H2 Kultur. Aber das Landesjugendjazzorchester Hessen, das ist für Sie etwas ganz Besonderes. Erinnern Sie sich mal zurück, wie war das damals, 1985? Was war der Grund, diese Formation ins Leben zu rufen?
Der Grund war, wie für die ganze Generation dieser Zeit an Musikern, ein Manko in Deutschland von professioneller Jazzausbildung, die dazu geführt hätte, auch bei wichtigen Bewerbungen, besonders Vorspiel bei Rundfunkorchestern, eine echte Chance zu haben. In dieser Zeit war sowieso insgesamt in deutschen Orchestern der Ausländeranteil sehr hoch, was nichts Schlechtes ist. Aber trotz alledem, wir haben uns immer gefragt, ja, wie kommen wir denn da rein? Und bei Bewerbungen von amerikanischen Spitzenmusikern hatten Deutsche in dieser Zeit so gut wie keine Chance. Und andererseits sah ich schon sehr deutlich, dass eine ganze Reihe von jungen Talenten da war, die man fördern sollte, die auch gebrannt haben darauf, gute Musik zu machen, auf sehr hohem Niveau gute Musik zu machen. Und es gab zu dieser Zeit keine Ausbildungsstätte, außer in Köln, eine gerade eingerichtete Jazzklasse, die allerdings auch noch eingeschränkt war. Und ansonsten gerade die Zeit, wo erste Literatur zugänglich wurde, es war also eine große Aufbruchstimmung. Und trotz alledem etwas in die Wege zu leiten, war sehr schwierig, weil auch an offiziellen Stellen Bereitschaften dafür Gelder zu geben oder gar Institutionen zu gründen, zunächst mal entweder gar nicht vorhanden waren oder sehr kritisch beäugt wurden.
Ja, wie habe ich mir das überhaupt vorzustellen? Da kommt ein Wolfgang Diefenbach und sagt, Mensch, wir brauchen ein Landesjugendjazzorchester. Das gab es schon in einigen anderen Bundesländern damals. In Nordrhein-Westfalen, das ist so eine Vorreitergeschichte gewesen.
Genau.
Haben Sie sich da ein bisschen dran orientiert, auch an deren Erfahrung?
Absolut. Ich meine, jemand wie Glenn Buschmann in Nordrhein-Westfalen, der hat die Idee gehabt, diese ganze Thematik aufzubereiten, Ensembles zu gründen und von Grund auf durchzudenken. Und der hat mich sehr inspiriert damit. Und ich habe auch die Nordrhein-Westfalen, die ja 5 Jahre älter sind als wir und das erste Orchester dieser Art, immer sehr beobachtet. Und für mich war das klar, das ist der richtige Weg. Und in meinem Kopf war damit auch die Idee wirklich schon ausgearbeitet. Es ging eigentlich nur noch darum, die ganze Sache zu etablieren.
Wie lässt sich das dann? Sie sagten schon gerade, es gab nicht unbedingt politische Förderer, so richtig viele im Land, dass man sagt, okay, das Kultusministerium übernimmt von Anfang an eine erkleckliche Summe. Es wird eine feste Stelle eingerichtet, ein Büro eingerichtet, es werden organisatorische Dinge geregelt. Es ist von Anfang an alles wunderbar. Es war, glaube ich, ganz, ganz anders.
Ja, es ist bis heute noch nicht so. Und damals wollte das Kultusministerium überhaupt nichts davon wissen. Und sogar der damalige Kultusminister hatte noch nicht mal die Chance, obwohl er Jazzfan war, diese Sache zu etablieren. Dieser damalige Kultusminister hieß Hans Grollmann und der wurde dann Finanzminister. Und als Finanzminister hatte der dann die Chance zu sagen, Jungs, ich zwack euch da mal was ab und das nenne ich auch ruhig mal, nämlich 5000 D-Mark. Fangt damit mal an und gründet ein Orchester und dann sehen wir mal weiter. Und damit haben wir ja eine Ausschreibung gemacht, auf die sich 100 Leute, 100 junge Musiker aus Hessen meldeten. Die hätte keiner erwartet. Tagelange Aufnahmeprüfungen, Vorspiele, Ausschreibungen in Fachzeitschriften. Dann musste man damals auf die Suche gehen, wo machst du denn eigentlich sowas? Musikakademien waren in Hessen noch nicht mal im Gedächtnis, denn in Sicht. Und ja, dann fanden wir Wetzlar als einen ganz netten Ort mit einer ganz neuen Jugendherberge und einer tollen Herbergsmutter, die für die damaligen Zeiten Akzente setzte. Und einen Schulleiter in der Freier vom Steinschule damals, der einfach sagte, ja natürlich, ihr könnt meine Schule haben in den Ferien da. Und er hatte auch einen guten Musikraum, der richtig akustisch toll geklungen hat. Und da gab es die erste Arbeitsphase an Ostern in Wetzlar, 85. Und da waren die ersten Dozenten Chicks Wickham. Das war also auch eine persönliche Beziehung damals, dass ich den bekommen konnte und auch für das wenige Geld, was wir hatten. Thomas Krämer hat die Rhythmusgruppe gemacht, Frankfurter Altjatzer, und ich selbst habe die Saxophone und die Gesamtleitung gemacht. Dann haben wir noch Arrangements gekauft und was alles dazugehört. Und ja, da waren 5000 D-Mark
ganz schnell im Minus. Das ist klar. Ist es bis heute so, dass die jungen Leute, die sich bei Ihnen oder die in die Band wollen oder in die Band kommen, dass die durch Vorspiele ausgewählt werden? Ich glaube, von diesem Prinzip sind sie relativ schnell weggekommen. Ne?
Ja, die ersten Jahre haben wir das über Vorspiele gemacht. Das hat sehr viel Stress erzeugt. Das Schöne ist, dass die künstlerischen Ergebnisse hervorragend waren und mich öfters glücklich gemacht haben. Und deshalb hatten wir ganz am Anfang nach einer Woche schon eine sehr gute Band, wo auch Fachleute gestaunt haben. Eins der ersten Konzerte mit Bill Ramsey damals, der hat nicht geglaubt, dass das in einer Woche entstanden sein soll, eine Jugend-Bigband wäre und gleich ein gemeinsames Konzert mit ihm. Er war so begeistert, dass er dann später Präsident wurde vom Orchester sogar und auch viel mitgeholfen hat. Also kurzum, dieser künstlerisch sehr hohe Anspruch, der auch realisiert wurde, führte dazu, dass alle, die sich beworben haben, mit recht viel Stress dahin kamen. Und mir hat das leid getan. Ich habe immer wieder gesehen, dass Leute nicht wirklich ihre Leistung bringen konnten. Die waren einfach von der Situation überfordert.
Also diese Vorspielcharakter, Prüfungssituation, genau. In der man natürlich kein Kreativ Höchstmaß an Kreativität entwickeln kann.
Genau, ja. Und dann im Jazz auch noch über sehr kurze Strecken, also ja, ein 8-taktiges, 16, 32-taktiges Solo zu spielen, weil es waren dann auch so viele, dass man das nicht lange machen konnte, dann mal im Satz zu spielen. Also das war zu viel des Guten und ich bin dazu übergegangen, junge Interessenten, egal wie gut oder schlecht sie waren, als Gäste einzuladen. Und dann konnten die zuhören, konnten die Arbeitsweise sehen, konnten den Dozenten vorspielen, auch eine Meinung bekommen, auch Unterricht mit guten Vorschlägen, was noch zu tun sei. Manchmal kamen da welche, die waren nicht lange Gast, da haben wir sofort gesagt, oh, mein lieber Mann, komm, du kannst sofort, hier ist dein Platz, spiel und du bist dabei. Das gab's. In den meisten Fällen dauerte das dann doch mal ein halbes Jahr, bis zu 2 Jahren, bis jemand sich da akklimatisiert hatte und die Hausaufgaben gemacht hatte. Und das ist eigentlich der Weg, wo es entstand, dass man mit Spaß irgendwo dabei war. Bei uns gibt es immer eine gute Atmosphäre. Auch darauf bin ich sehr, sehr stolz. Selbst Dozenten freuen sich darauf, wieder bei uns zu sein, rufen manchmal an, Mensch, hast du mich diesmal vergessen? Weil einfach die Geselligkeit trotz härtester musikalischer Arbeit eine wichtige Rolle spielt. Auch tolle, lustige Stunden in Wetzlar, die unvergesslich sind. Und diese Atmosphäre, die ist in der ganzen Band so. Und aus diesem Grunde fühlt man sich dort wohl. Und eins meiner wichtigsten Prinzipien, je älter ich werde, desto klarer wird mir, dass es für junge Künstler wichtig ist, angstfrei zu spielen.
Weil Sie das selber kennen?
Ja, weil ich meine, wenn man in diesen Zeiten, als ich da war, eher schlecht vorbereitet, weil der Unterricht einfach nicht vorhanden war und schon gar nicht kontinuierlich. Wenn man dann wo vorgespielt hat, das Gefühl, das kenne ich bestens.
Und das wünschen Sie nie?
Das wünsche ich keinem. Okay. Und ich weiß auch, dass man eben unter diesen Umständen auch niemals, was ja im Jazz mit Improvisation gerade notwendig ist, niemals seine wirkliche Höhe erreicht und Blockaden entstehen und man auch unglücklich ist. Und das ist das Schlechteste, was passieren kann. Und ich sehe das jetzt, selbst wenn wir auf großen Tourneen sind, ein ganz anderer Kulturkreis, ein völlig fremdes Publikum, teilweise noch niemals Jazz gehört. Und auf einmal können wir diese Leute begeistern, weil die Stimmung auf der Bühne schon stimmt und weil die jungen Leute auch gar nicht zu frustrieren sind. Selbst wenn das am Anfang mal ein bisschen kühl losgeht, das Publikum, das wird einfach mitgerissen und umgepustet. Und irgendwann schon zur Halbzeit haben wir gewonnen und am Schluss gab es dort Standing Ovations, wie fast immer übrigens bei Tourneen. Das heißt für mich ganz klar, das ist der richtige Weg. Und wenn ich mir dann noch nach einiger Zeit Mitschnitte anhöre, man lügt sich ja vielleicht sonst gerne ein bisschen in die Tasche. Und wenn Leute begeistert sind, sagt man, oh, es war gut und das war es gewesen. Deshalb höre ich mir oft nach 2, 4, 10 Jahren nochmal an, was haben wir denn damals eigentlich gemacht. Und da kann ich noch dazu stehen. Und das heißt für mich, dann war es auch in Ordnung.
Bevor wir uns ein bisschen näher auch mit den Tourneen des Landesjugendjazzorchesters Hessen befassen, Herr Diefenbach, eine erste Musik, My Foolish Heart, das Landesjugendjazzorchester Hessen. Doppelkopf in HR2 Kultur, heute zu Gast der Leiter des Landesjugendjazzorchesters Hessen, Wolfgang Diefenbach. Und Herr Diefenbach, ich hätte jetzt erwartet, dass Sie so einen richtig knalligen Big Band-Titel zum Einstieg wählen. Hier war die Big Band zwar auch zu hören, viele Holzbläser vor allen Dingen, aber auch Streicher. Weswegen haben Sie dieses Stück gewählt?
Dieses Stück bedeutet mir aus vielen Gründen persönlich sehr, sehr viel. Und zwar in allen wichtigen Beziehungen. Erstens ist My Foolish Heart eins meiner Lieblingsstandards. Zweitens halte ich das Arrangement, was Kenny Napper darüber geschrieben hat, für genial. Und drittens, dass eine meiner ganz großen Lieblingssängerinnen, mit denen ich seit vielen Jahren auch tätig bin, in vielen Bühnen, Tourneen, Madeline Bell, hier singt und auch eine sehr große Tiefe und Dramatik erreicht, die mich berührt. Und vielleicht kann man auch noch mal sagen, zu dem, was wir vorher besprochen haben, dass Kenny Napper in meinem Umkreis erschien, als die Big Band gegründet wurde. Und man immer erstens hörte, das ist der Mann, der für damals den WDR und zum Teil noch unter Kurt Edelhagen Arrangements schrieb, die sensationell waren, wie man sie sonst nicht hörte. Und zum zweiten Punkt, dass auf einmal Leute, die bei mir gerade anfingen zu spielen, junge Musiker, sagten, ich will nach Holland und will Arrangement bei Kenny Napper studieren. Und ich wusste zwar, wer das ist, aber mir war nicht klar, dass er auch unterrichten würde. In dem Nachhinein hat sich das herausgestellt, dass sein Konzept, was er damals hatte, und wir sprechen von den End-70er und 80er Jahren, dass dieses Konzept so gut war, dass es heute noch Modellcharakter hätte für Arrangierklassen und in ähnlicher Form auch an vielen tragenden Hochschulen übernommen worden ist. Dass er zu den Leuten gehört hat, die von den Studenten auch verlangt haben, obwohl sie Jazzarrangement studieren, dass sie auch die großen Symphonien analysieren und sich damit beschäftigen. Tonale Systeme von der Spätromantik übertragen auf den Jazz und umgekehrt, was ja das noch genialere ist, dass man sich bewusst macht, dass da, wo die klassischen Tonsatzlehrer oft große Schwierigkeiten hatten, tonale Verbindungen herzustellen, dass man das mit der Jazzharmonik und ihrem Handwerkszeug eigentlich wunderbar in den Griff kriegen kann. Und ich sag das mal, ich mache kein Hehl daraus, dass ich selbst heute eine Bruckner-Symphonie mit Akkordsymbolen aus dem Jazz analysiere und dass mein Kopf wunderbar öffnet für die Zusammenhänge. Das mag vielleicht mancher nicht gern hören, aber da bekenne ich mich dazu, weil das ist die Offenbarung. Und all diese Ideen, die völlig anders sind als das ganz normale Arrangieren, die haben sehr viel in Europa mit Kenny Napper zu tun.
CD-Produktionen, sehr hochwertige CD-Produktionen, die lagen Ihnen immer am Herzen, ne?
Ja, weil die CD-Produktion ist das, was eine Herausforderung darstellt. Erstens mal künstlerisch, sich ganz bewusst zu machen, dass man eigentlich eine Musik aufnimmt, die man gerne auch in 20 Jahren noch hören können sollte. Was nicht immer ganz einfach ist. Wir haben ein bisschen das Glück im Jazz, dass wir nicht Modetrends so stark unterworfen sind wie in der Pop- und Rockmusik. Das macht es leichter, aber die Spielqualität, die hat sich ja nun auch entwickelt. Auch dies übrigens ein Punkt, wenn man unsere erste CD Kicks and Sticks heute nochmal hört, die damals den Preis der deutschen Schallplattenkritik hatte. Die ist noch genauso aktuell wie früher. Und diese Art hat sich eigentlich erhalten. Die Herausforderung, also spielerisch für junge Musiker, erstens im Studio zu bestehen, was für das spätere Profi-Musizieren ein maßgeblicher Faktor ist, denn im Studio ist alles wieder anders als auf der Bühne. Da auch in dieser oft kalten, dunklen Atmosphäre gerade heiße Musik zu machen und auf den Punkt zu kommen, ist eine Sache für sich. Kein Applaus zu haben, nicht gestützt zu werden vom Publikum. Das sind alles Erfahrungen, die auch, wie wir bemerken, auch bei Produktionen, auch manchmal Leute zeitweise in die Knie zwingen. Das Schöne ist, man kann es dann nochmal machen, kann sich nochmal am nächsten Tag nochmal ausschlafen und meistens geht's ja dann auch. Aber mit diesen Dingen fertig zu werden, psychisch fertig zu werden, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und natürlich auch, nachdem die Latte schon von vornherein sehr hoch lag, auch diese Höhe wieder überspringen zu können, neue Ideen zu haben und es wieder zu realisieren, auch zu bemerken, wie sich die Dinge auch in der Qualität allseits steigern. Denn sind wir mal ehrlich, hören wir uns ruhig mal Produktion von selbst von Profibands von vor 30 Jahren an, jetzt unter klanglichen Gesichtspunkten, dann ist das schon auch enorm, was in der Zeit sich entwickelt hat. Von daher also viele gute Gründe, auch mit einer Jugendband das zu machen. Aber das Ziel ist immer gewesen, dass wirklich griffige Musik dabei rauskommt, die einen künstlerischen Wert hat und die auch ein bisschen unabhängig von der Zeit ist.
Die Arbeit im Studio, sicherlich einer der Aspekte, unter denen die jungen Musiker im Landesjugendjazzorchester Hessen reifen und sich zu Persönlichkeiten entwickeln sollen. Die andere haben Sie vorhin schon mal angesprochen. Große Tourneen, viele Konzerte und große Tourneen, weltweite Tourneen. Australien, Afrika, Südamerika, China. Wie kommen solche Tourneen zustande? Wer unterstützt sowas? Wie wird dort gearbeitet? Das sind ja keine Touristenreisen, ne?
Leider nicht, ne. Oder leider, was heißt schon leider, genau genommen sind wir alle scharf drauf, gute Konzerte zu machen. Und da der Plan immer so eng gewählt wird, dass touristische Dinge fast nicht vorkommen.
Ich glaube, sie dürfen auch nicht mehr vorkommen. Die Bestimmung des Goethe-Instituts, die sie da unterstützen, sagen ganz knallhart, nee, das ist keine Vergnügungsreise, da muss gearbeitet werden.
Ganz genau. Und das wird vorgeschrieben, wie viele Konzerte da mindestens sein müssen, sonst wird die Reise nicht gefördert. Und Sie fragten eingangs, wer fördert, das ist halt das Goethe-Institut vorrangig, aber nicht immer. Und nachdem wir uns da einen recht guten Namen gemacht haben, kommen auch zunehmend Einladungen, wo die Gastländer erhebliche Teile der Finanzierung tragen. Das ist auch wichtig. Und traditionell gibt es auch dann immer die dritte Schiene, dass ein gewisser Eigenanteil geleistet werden muss. Und das bedeutet auch, dass die Teilnehmer selbst was zahlen dabei. Und das heißt auch, dass immer doch das Land Hessen sich bemüht, auch so einen Teil davon zu übernehmen. Und die Tendenz in der Tat, in großen professionellen Konzerthäusern zu spielen, die dann bis zu den Hotelübernachtungen, Verpflegungen und Transfers und was dazu gehört, alles vor Ort übernehmen, das ist schon mal ein großer Vorteil. Da hat sich viel geändert, auch eben dadurch, dass wir angefragt werden. Also wir wurden nach China eingeladen, zum Beispiel, weil Musikmanager, die uns in Korea und Japan gehört haben, gesagt haben, ihr müsst nach China kommen, da wird das alles noch toller für euch, und haben uns die Häuser benannt und große Einladungen als Vorschuss einfach geschickt. Und das ist natürlich eine Ebene, die schon auch einen gewissen professionellen Charakter hat. Und ich glaube, sagen zu können, als einer, der ja auch sonst noch Tourneen macht, außer diesem Orchester, dass jeder Berufsmusiker gerne auch so eine Tournee machen würde. Also das ist kurzum kein Unterschied.
Jetzt sind Tourneen und Studioaufnahmen Arbeitsphasen, zwei im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, die dazu dienen, dass die Musiker reifen, dass die Musiker lernen. Die Fluktuation ist nicht mehr so hoch wie früher, haben Sie mir schon mal erzählt. Die Leute bleiben etwa 2 Jahre. Etwa in der
Ja, darauf habe ich immer Wert gelegt. Ganz am Anfang gab es eine hohe Fluktuation und einmal den Schildbürgerstreich nach einer erfolgreichen Phase, die Band komplett aufzulösen und wieder ganz neue Leute zu holen. Das war der einzige Einbruch, den hätte man sich eigentlich denken können. Und denn so viel Hochbegabte laufen jetzt dann auch wieder in Hessen nicht rum, dass man mal eben gerade eine zweite Band wieder aufmacht und die dann auch noch im richtigen Alter sind dazu. Also auf diese Kontinuität, dass Leute so etwa 2 Jahre in der Band verbleiben, lege ich sehr, sehr lange Wert. Und das ist die einzige Chance, das Niveau zu halten.
Was geschieht mit den Musikern, die dann irgendwann das Landesjugendjazzorchester Hessen wieder verlassen? Werden das alles Profimusiker? Die finden doch bestimmt keinen Platz alle in der Big Band.
Nein, in der Big Bands nicht. Und wir haben ja auch das wirkliche Problem, dass Big Bands eher zugemacht werden, als dass denn neu gegründet würden. Und auch der professionelle Markt, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa rundherum, ist eher weniger werdend als mehr. Von daher gilt es auch für eine seriöse Ausbildung von vornherein allen klarzumachen, dass wir zwar das Rüstzeug liefern, an jeder Big Band, bei jeder Big Band vorzuspielen und die Qualität dafür zu haben, aber dass einfach so viele Stellen nicht vorhanden sind. Andererseits ist es so, dass ich jetzt so einen Adresscheck gemacht habe und das ist nicht so ganz leicht. Viele Leute sind irgendwo auch aus dem Auge verloren. Aber die man nicht aus den Augen verliert, sind ja diejenigen, die dann professionell Musik machen, weil man ihre Namen wieder sieht und hört. Und da habe ich doch geguckt, dass wir letzten Endes so etwa mal ganz leicht, ohne größere Nachforschungen, 120 Leute haben, die in den 25 Jahren Berufsmusiker geworden sind.
Von etwa 600, ne, glaube ich.
Nee, von mittlerweile allerdings fast 1000.
Ah, okay.
Ja. Aber trotz alledem, auch das ist eine erhebliche Anzahl. Und es kommt auch dazu, dass es nicht darum gehen kann, Berufsmusiker zu produzieren ohne Ende. Es geht auch um Klärungsprozesse. Und ich komme selbst übrigens aus einem Handwerkerhaushalt oder mein Vater hat ein Baugeschäft gehabt. Also von daher kann ich auch manchmal mit gutem Gewissen jemand sagen, du Junge, wenn du das auch gut machst und hast einen guten, was weiß ich, bist ein guter Installateur, Meister, kannst du mit Sicherheit mehr Geld verdienen als bei uns in der Musik. Überleg dir das gut. Also da wird nicht irgendwie probiert mit Gewalt Musiker zu produzieren. Und wenn wir das erreichen, dass jemand sagt, ja Mensch, das war eine tolle Zeit, aber ich glaube, für mich ist es doch besser, wenn ich Musik zu meinem schönsten Hobby mache, dann ist das auch eine gute Sache.
Wolfgang Diefenbach, wir machen jetzt mal eine Zäsur. Wir haben jetzt schon ziemlich lange über das Landesjugend-Jazzorchester gesprochen. Sie haben Ihr Elternhaus gerade ganz kurz schon angesprochen. Bevor wir darüber sprechen, genauer sprechen und mehr sprechen, eine weitere Musik, die Sie mitgebracht haben, kein Jazz, sondern ein Lied von Alban Berg. Wollen wir vorher oder hinterher drüber reden?
Wie Sie wollen.
Dann spielen wir es erst. Alban Berg, Die Nachtigall, gesungen von Jesse Norman. HR2 Kultur, Sie hören die Sendung Doppelkopf, heute am Tisch mit Wolfgang Diefenbach und eben nicht nur Gründer und Leiter des Hessischen Landesjugendjazzorchesters, sondern auch noch auf ganz vielen anderen Gebieten tätig. Darüber möchte ich mit Ihnen auch noch sprechen. Erst einmal die Frage, warum haben Sie sich ausgerechnet dieses Lied, Die Nachtigall von Alban Berg mit Jesse Norman gewünscht?
Ja gut, dazu zu sagen wäre, dass für mich der symphonische Bereich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, wenn ich ganz ehrlich sein soll, sogar eine wichtigere als der Big Band Bereich, dass die Stimme als solche mich mit zunehmendem Alter immer mehr fasziniert und vor allen Dingen die Persönlichkeiten, die hinter der Stimme stehen, weil ich eine Verbindung sehe, auch zwischen dem Ausdruck der Stimme und der Persönlichkeit, die sich unglaublich direkt mitteilt und von dieser Sängerin auf mich enorme Impulse ausgehen, der positivsten Art. Und wenn man gefragt wird, möglichst ein relativ kurzes Stück zu finden und nicht eine Symphonie, da hätte ich sehr gerne zum Beispiel Bruckner 7. genannt oder Mahler 5. Die würde ein bisschen lang werden jetzt für diese Sendung. Dann ist es schon nicht mehr so ganz leicht, einen Titel zu benennen, der in dieser Kürze vieles von meinen Intentionen auf den Punkt bringt. Aber dieses Stück tut es. Erstens der Respekt vor Alban Berg mit seinen frühen Liedern als Komponist und eben die Stimme. Und von daher ist das zwar wirklich nur ein kleiner Happen, aber der trifft's.
Wolfgang Diefenbach, Sie sind 1951 in Wiesbaden geboren. Sie haben Ihr Elternhaus schon angesprochen. Das klingt oder klang vorhin nicht so, als sei es ein durchweg musikalisches gewesen.
Nein, zwar immer mit Musik versehen und vielleicht auch zu der Geschichte dieser Generation, ja, begabte Leute, die aufgrund von Krieg und Schwierigkeiten nie die Chance hatten, Musik zu studieren und sich immer gewünscht haben, dass ihre Kinder es tun. Das haben in dieser Familie doch zumindest zwei getan. Und aber die Liebe zur Musik, die ist seit, also zumindest bis zum zum Großvater, und da sprechen wir dann 100 Jahre rückwärts, ist die vorhanden gewesen. Der war begeisterter Tambourmajor beim Kaiser Wilhelm und damit auch ein bisschen über seinen Ort und seine Umgebung hinaus mit der Musik verbunden. Und das hat sich fortgesetzt eben auch, ja, dass in meiner Familie es selbst in schwierigen Zeiten, Inflationszeiten, üblich war, ins Theater zu gehen und Musik selbst zu machen, sich zu retten mit Musik. Das heißt, der eine Onkel ist aus Stalingrad noch rausgekommen, weil man ihn als Musiker gebraucht hat, solche Dinge. Aber das war dann Unterhaltungsmusik und natürlich immer sehr sachbezogen. Aber es hat auch zur Folge, dass ich selbst ganz einfach im Taunus anfing, in Bands zu spielen mit 15. Und ja, von da bis, sage ich mal, zu der Nachtigall, die wir eben hörten, ist schon ein ganz schöner Weg.
Sie sind Flötist und Saxophonist, ne?
Ja.
Ausgebildeter Klarinett. Sie konnten Saxophon nicht studieren damals. Sie mussten Klarinette studieren.
Ja, das war gemein. Ja, mein Herz hätte dran gehangen, Saxophon zu studieren. Es war zu dem Zeitpunkt in ganz Deutschland nicht möglich. Einzige Chance wäre Graz gewesen in Österreich. Da fehlte ein bisschen der Mut, dahin zu gehen, weil ich sonst mit Musik hierum schon ganz gut Geld verdiente. Und das hätte eigentlich zur Folge gehabt, alles wieder abzugeben. Deshalb kam dieser Sprung nicht. Ob das richtig oder falsch war, kann ich heute nur noch schwer beurteilen. Aber trotz alledem, die Liebe dazu, die Sache richtig zu machen, war so groß, dass ich mir es angetan habe, dann noch in 2 Jahren schnell Klarinette zu lernen und damit die Aufnahmeprüfung zu machen. Und das war alles nicht sehr motivierend.
Waren Sie damals schon jazz-infiziert?
Ja, absolut. Ja. Also ich hatte schon vor allen Dingen so, der Hauptzugang kam über die Big Bands. Das ist auch sehr wichtig. In Zeiten, als andere die Beatles hörten, die habe ich auch gehört und geliebt. Aber da habe ich auch Buddy Rich und Woody Herman gehört und mich dafür interessiert, was niemand um mich herum verstanden hat. Auch nicht in meinem musikalischen Elternhaus. Das war allen irgendwie suspekt. Und danach kam dann eigentlich die Vorliebe für die Saxophonisten. Und da zog ich dann doch erst so etwa 1965 Stan Getz, John Coltrane vor, weil das eben mehr mein Ding war. Aber dann nachher kam auch eine sehr intensive Beschäftigung, gerade mit Saxophonisten wie Coltrane und Eric Dolphy.
Sie sind ein sehr vielschichtiger, sehr vielseitiger Dirigent und Bandleader, Musiker. Sie leiten ja nicht nur das Landesjugendjazzorchester Hessen, sondern arbeiten zum Beispiel auch mit Vokalensembles. Sie sind Orchesterdirigent, ich sage nur so ein paar Namen jetzt, Metropol Orchestra aus Holland, die Prager Symphoniker, Baden-Badener Philharmonie, Repertoire, glaube ich, von Beethoven, habe ich gelesen, über Stravinsky bis Aaron Copland. Also von bis,
ja,
alles.
Mit schwerem Schwerpunkt in puncto der Musik, die zum Jazz hinführt, also auch Gershwin, Copland schon genannt und Bernstein, ganz wichtig.
Ein besonderer Schwerpunkt, habe ich gelesen, haben Sie mir auch schon erzählt, sind stilübergreifende Konzertprojekte, die Sie machen und anbieten. Crossover wird das immer so neudeutsch, neuenglisch genannt. Also Crossover Christmas, Crossover Sound of Cinema, Crossover Spirit of Gospel. Ist das so ein bisschen Ihre Nische, kann man gar nicht sagen, die ist groß.
Ja, meine Nische ist das nicht, aber ich habe das als Anlass genommen, seit etwa dem Jahr 2000, die Dinge, die ich ohnehin mache, auch mal zusammenzuführen. Und das ist schon spannend, einfach wie vielleicht, sage ich mal, ein Küchenchef, der jetzt alles an Material vor sich liegen hat und damit anfängt zu experimentieren und auch mal einen neuen Geschmack oder ein neues Gericht probiert. Und so ähnlich war es naheliegend zu sagen, das könnte man doch zusammenbringen, zumal es auch dann ein Spaß ist, sowas zu arrangieren und auch mittlerweile sehr viel Leute zu finden, die das auch hochhalten. hochkompetent machen, die dann also nach diesen Wünschen einfach Großensembles zusammenbringen. Und es geht ja auch darum, auch eine künstlerische Wirkung zu erzeugen. Das ist nicht immer garantiert. Manchmal geht auch dem Küchenchef sicher mal ein Gericht schief.
Und mit Sicherheit, ja.
Und so kann es auch bei Crossover-Sachen sein, zumal man vieles nicht ausprobieren kann, weil die Apparate so groß werden. Ich meine, bei den Konzerten hier in der Alten Oper mit 300 Aktiven auf der Bühne, das erleben sie dann an dem Tag des Konzertes. Und wenn da was fehlgeplant ist, dann ist es einfach so, da können sie nichts mehr ändern. Das Geld hat niemand zu sagen, wir machen jetzt mal ein Jahr vorher eine Probe und dann gucken wir mal und dann ändern wir mal. Das geht nicht, das spielt sich alles in der Fantasie ab. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, ist auch spannend, ist ein Abenteuer und führt einmal kurzzeitig auch mal weg aus dem normalen Betrieb.
Dann wollen wir uns eine Musik anhören, wiederum von Ihnen mitgebracht, Herr Diefenbach, die, glaube ich, Crossover-typisch ist. Ja. Was haben Sie mitgebracht?
Das Adagio von Albinoni in einem Arrangement von Isidora Topaz.
All of these nights without you. All of my dreams around you. I see and I touch your face. I fall into your embrace. When the time is right, I know you'll be in my arms. Adagio. I close my
HR2 Kultur, Sie hören immer noch den Doppelkopf, heute mit Wolfgang Diefenbach, der sich diese Musik gewünscht hat. Crossover, wie es leibt und lebt, wie ich finde. Herr Diefenbach, Sie sind ein vielbeschäftigter Musiker, das haben Sie schon gesagt, nicht nur mit dem Landesjugendjazzorchester, bei Unternehmen viele Reisen. Was sind so im Moment die großen Projekte, die so vor Ihnen liegen und was sind Dinge, die Sie sich noch wünschen, richtig wünschen?
Wenn Sie danach fragen, was ich persönlich unbedingt gerne machen möchte, dann ist es einerseits noch ein Augenblick, dieses hohe Niveau zu genießen, welches das Jugendorchester hat, mit allem drum und dran, auch jetzt mit der Vokalgruppe, die dazu gehört, die ebenso auf sehr hohem Niveau fungiert. Und für mich persönlich eigentlich die Wünsche, die symphonischen Werke noch dirigieren zu können. Das ist also jetzt die ganz andere Schiene, die ich dringend noch dirigieren möchte und das auch möglichst mit guten Orchestern.
Sie leben heute, ich glaube, nördlich von Wiesbaden in Niedernhausen. Wenn Sie Wolfgang Diefenbach nicht proben, nicht unterwegs sind, nicht auf Reisen sind, was machen Sie dann? Sie haben keine Hobbys, haben Sie mir geschrieben, weil Sie dafür keine Zeit haben. Aber Sie sind ein großer Taunus-Liebhaber und durchqueren den Taunus auf dem Mountainbike.
Ja. Ja, notgedrungen. Ich hatte irgendwann eine Verletzung an der Achillesferse beim Laufen und dachte schon, damit wäre der Sport, der für mich sehr, sehr wichtig ist als Ausgleich für den Stress, damit wäre der Sport erledigt. Und dann hat aber ein guter Physiotherapeut zu mir gesagt, fahren Sie einfach Fahrrad. Und da bin ich seit Kindertagen wieder aufs Fahrrad gestiegen und habe gemerkt, dass da ja der Aktionsradius viel größer wird und man von mir aus ganz leicht auch in den Rheingau fahren kann. Da gibt's diesen tollen Rheinhöhenweg und man sieht da den Rhein unten liegen, auf der anderen Seite den Taunus. Und wenn man Lust hat, noch wo einkehren will und was Deftiges isst und einen guten Schoppen dazu trinkt, das kann ich mit Sport verbinden, weil ich bin ja Amateur, dann ist das ganz wunderbar und ich liebe diese Landschaft hier und die erfrischt mich und erholt, bringt Erholung. Ja.
Ich denke, Sie brauchen auch gar keine Hobbys. Jemand, der wie Sie, ja, besessen ist das falsche Wort, sagen wir, von Liebe durchdrungen ist zur Musik, mhm, und zum Musikschaffen, zum Musikerleben, zum Musizieren, der braucht keine Hobbys. Und ich wünsche Ihnen, dass möglichst viele Ihrer Wünsche und Pläne in die Tat umgesetzt werden können. Das war als Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur heute Wolfgang Diefenbach, Gründer und Leiter des Landesjugendjazzorchesters Hessen. Herr Diefenbach, Sie haben uns noch eine Musik vom Landesjugendjazzorchester mitgebracht. Was hören wir zum Abschluss?
I'm Gonna Sit Right Down, ein Titel nochmal auch von Kenny Napper arrangiert mit meiner Lieblingssängerin Madeline Bell und auf vielen Tourneen gespielt und einfach ein lustiger Ausklang.
Dann bedanke ich mich bei meinem heutigen Gast Wolfgang Diefenbach für den Besuch und für das Gespräch natürlich. Und als Gastgeber im heutigen Doppelkopf verabschiedet sich Klaus Gnichwitz.
My feet, a lot of kisses on the bottom.